Imperialismus heute. Dieses Thema ist so umfassend, dass ich mich jetzt entschieden habe, ich mache zwei Termine draus, und zwar den einen eben heute und den anderen unmittelbar eine Woche später, also am nächsten Donnerstag. Heute die Abteilung Weltmarkt, nächste Woche die Abteilung Weltmacht. Imperialismus heute als Thema ist ein Programm, das sich unmittelbar schon anlegt mit dem allgemeinen Verständnis. Denn man ist der Meinung, Imperialismus, das Wort kennt man, aber das gibt es nicht mehr. So etwas gibt es nicht mehr, das gehört in die Vergangenheit. Weil Imperialismus kommt von Imperium, und da kennt man ein Imperium Romanum, da wusste man, das gab es. Dann gibt es ein British Empire, da kennt man es auch. Dann gab es, in der Geschichtswissenschaft lernt man das, oder auch im Sozialkundeunterricht, eine Ära des Imperialismus, und man meint damit die Zeit zwischen etwa 1880 und 1940, wo die europäischen Großmächte sich wechselseitig Kolonien in Afrika und Asien abzujagen versucht haben. Heute, also damals redet man von Imperialismus und weiß, was man meint. Man meint, das ist schon wichtig mal, Herrschaftsverhältnisse zwischen Herrschaften. Herrschaftsverhältnisse zwischen politischen Souveränen, zwischen politischen Mächten. Ein Staat beherrscht, unterwirft, annektiert andere Staaten. Das ist die Vorstellung beim Imperialismus, wie man ihn kennt. Das alles gibt es nicht mehr. Heute herrscht Respekt vor anderen Staaten. Heute herrscht das Völkerrecht und Frieden. Eigentlich. Als erster Widerspruch dagegen: naja, so furchtbar friedlich sind die Verhältnisse nicht. Auch heute noch sind die zwischenstaatlichen Verhältnisse von Gewalt bestimmt, und immerzu müssen sich unsere Gemeinwesen, die Europäer, die Amerikaner, aber auch die Türken und so weiter, immerzu müssen sich die angeblich so friedliebenden Gemeinwesen verteidigen. Jeder sieht sich bedroht durch andere, und jeder beansprucht, dass er selber bloß verteidigt gegen andere. Ja, wenn es stimmen würde, dass jeder bloß verteidigt, dann wäre es quasi ein großes Missverständnis, und den anderen gibt es gar nicht, weil der andere auch bloß verteidigt. Wenn es stimmen würde, dass sie reihum sich bloß verteidigen, dann können sie es auch bleiben lassen. Gleichwohl, wir haben es gelernt. Also, wir, seitdem wir Politik machen, haben gesagt gekriegt, die NATO brauchen wir nur wegen der aggressiven Politik der Sowjetunion. Da gab es 30, 40 Jahre lang eine NATO, die verteidigt hat. Die Sowjetunion ist verschwunden, die NATO nicht. Der angebliche Grund, warum es die NATO braucht, Verteidigung gegen die aggressive Sowjetunion, der Grund ist weg. Das sogenannte Verteidigungsbündnis ist nicht weg, sondern ist jetzt viel weiter in der Welt unterwegs als je zuvor. Verteidigt wird weiterhin, zum Beispiel am Hindukusch, die deutsche Sicherheit. Und nicht nur dort, deutsche Militärpolitik ist an mindestens 5 Schauplätzen der Welt gegenwärtig, gleichzeitig mit Militär vertreten. Und überall wird verteidigt. Gegen andere, interessanterweise, die sich ihrerseits auch bloß verteidigen. Damals hat sich die Sowjetunion verteidigt gegen die Bedrohungen des Westens, gegen die beanspruchte Politik des Roundback. Heute verteidigen die Taliban ihre Lebensform in Afghanistan. Al-Qaida verteidigt die hergebrachte islamische Lebensweise gegen die Penetration durch die überlegenen westlichen Geschäfts- und Machtmittel. Also alle verteidigen. Wenn man es mal einen Augenblick nicht als quasi lügnerische Beschönigung nimmt, sondern als Sache, ist das mit dem Verteidigen auch eine Auskunft, eine interessante. Wenn die Deutschen im Moment ihre Sicherheit am Hindukusch verteidigen, dann ist eins schon klar: so was Bescheidenes wie Verteidigung der Landesgrenze meint man beim Verteidigen bloß im alleräußersten Notfall. Sozusagen, wenn ein Land wirklich auf mit seiner Machtentfaltung auf das Allerdürftigste zurückgeworfen ist, ja, dann verteidigt er noch die Landesgrenze. Aber ansonsten heißt verteidigen offenbar was viel weitergehendes. Verteidigt wird im Moment zum Beispiel von den Deutschen die Weltordnung. Verteidigt wird das Völkerrecht gegen andere, die sich dagegen vergehen. Verteidigt wird die Sicherheit auf dem Globus. Und da merkt man, dass mit in Verteidigen ja was viel weiterreichendes gemeint ist, als eben bloß den eigenen staatlichen Bestand gegen eine Bedrohung sichern. Mit Verteidigen ist gemeint, man hat Ansprüche gegen andere. Man hat Ansprüche, die andere Staaten zu respektieren, zu erfüllen haben. Und verteidigt wird der Anspruch. Verteidigt werden die Rechte, die man sich als ein Staat gegen andere zuschreibt. Und wenn es dann immer wieder Krieg gibt, dann offensichtlich deswegen, weil die Rechte einen Inhalt haben, der sich mit dem, was die anderen für ihre Rechte halten, nicht verträgt. Nochmal anders noch zu sagen, wenn Staaten, wie sie selber sagen, bloß in Frieden gelassen werden wollten, dann bräuchten sie sich um ihre Nachbarn gar nicht zu kümmern. Dann könnten sie, wenn es tatsächlich böse Nachbarn wären, eine große chinesische Mauer bauen und sich dahinter gemütlich einrichten. Wie auch immer technisch. Die Russen konnten das ja mal mit der Atomwaffe. Wenn sie nichts voneinander wollten, bräuchten sie keine Konflikte zu haben. Dass sie Konflikte haben, dass sie was zu verteidigen haben, das ist immer ein Ausdruck dessen, dass sie vom anderen was wollen. Nur weil sie vom anderen was wollen, gibt es einen Konflikt. Das ist ein wichtiger Punkt, damit man das mal klar hat. Es sind Interessen aneinander, die die Staaten in Konflikte bringen. Nicht der Wunsch, in Ruhe gelassen zu werden. Worum es geht, ist, jetzt mal diese Interessen ordentlich zu bestimmen, sich ein Bild davon zu machen, worin sie genau bestehen. Worin also auch dann der Gehalt oder die Ursache der Unverträglichkeit der Staaten besteht, sodass sie sich tatsächlich wechselseitig bedrohen. Es geht um, das ist ja die Überschrift über den Artikel, das wollte ich noch sagen, ich erzähle heute von einem Buch, das wir geschrieben haben, das heißt Imperialismus heute und ist im Gegenstandpunkt in der Zeitschrift in der Nummer 3 2006 erschienen. Und da heißt die Überschrift über den Artikel Weltmarkt und Weltmacht und im Zusammenhang von Weltmarkt und Weltmacht ist es jetzt zu tun. Ehe ich positiv darauf zu sprechen komme, will ich noch einen kleinen Blick werfen auf die Imperialismuskritik, die es so gibt. Da sind wir ja nicht die Einzigen, die sagen, irgendwie hat der Kapitalismus mit den Kriegen zu tun. Irgendwie ist Weltmacht oder ist Weltmarkt verantwortlich für die Konflikte der Weltmächte. Irgendwie ist es schon bekannt. Bloß wenn es dann ausgeführt und ausgefüllt wird, diese behauptete Gleichung, wenn es ausgeführt wird, dann fallen die Ausführungen zumeist so aus, dass in der Ausführung gleich wieder die Rücknahme steckt. Dass im Durchführen der behaupteten Zusammengehörigkeit das Ding gleich wieder auseinandergenommen wird. Nehmen wir mal Beispiele. Leute, die den Irakkrieg der Amerikaner nicht leiden können, sagen, Bush würde den Krieg machen, weil er ein Vertreter der Ölindustrie und von so Firmen wie Halliburton ist. Bush käme da aus dieser Clique und er würde die Interessen dieser Clique verfolgen. Nämlich entweder gleich Aneignung des irakischen Öls oder Gelegenheiten, damit Firmen wie Halliburton, das ist nun Ölfirmenausrüster, damit, dass die bessere Geschäfte machen. Der Gedanke, das Verhältnis von ökonomischen Interessen, Ökonomie und Machtauseinandersetzung zu erläutern, das steckt dahinter. Man findet einen ökonomischen Grund für den Krieg. Aber der ökonomische Grund für den Krieg ist einer, der schreibt das Ganze einer bestimmten Kapitalfraktion, einer Branche zu. Dagegen muss man sagen, es gibt auch in Amerika mindestens genauso viele Branchen, die nicht zuletzt mit dem Irak selber gern Geschäfte gemacht hätten und die ihr Privatinteresse beschädigt sehen durch den Krieg mit dem Irak. Also, so einfach ist es nicht, wenn eine große Nation wie die Vereinigten Staaten den Krieg beginnen, dann tun die das nicht, weil irgendein Kapitalist gesagt hat, ach, das wäre mir jetzt gerade recht. Oder auch eine Branche das sagt. Genauso gibt es andere Branchen, denen es nicht recht ist. Insofern bleibt man hinter der Aufgabe zurück, ein Nationalinteresse, ein Interesse dieses Landes an dem Krieg zu bestimmen. Wenn man sagt, Halliburton, anders ausgedrückt, man trennt schon wieder, also es ist eine Weise zu trennen zwischen einem nationalen ökonomischen Interesse und dem Ereignis, wenn man sagt, es kommt, weil der Bush auf diese und jene Branche in seiner Wirtschaft hört, anstatt auf die anderen, die das gar nicht haben wollen. Nehmen wir einen zweiten Fall, eben das mit dem Öl. Oder viel liest man auch, der Handel mit der dritten Welt ist Enteignung, der Handel mit der dritten Welt ist Raub. Man nimmt denen die Rohstoffe weg. Formulierungen wie, man transportiert sie ab. Nach der Sache stimmt es ja, die holen wir ja wirklich ab. Aber die Vorstellung, der politische Gegensatz zu dem anderen Staat käme deswegen, weil man dem was wegnimmt, passt gar nicht mehr richtig zur heutigen Welt. Raub ist nicht das Prinzip des Weltmarkts. Man muss erstmal gelten lassen und zur Kenntnis nehmen, heute wird bezahlt, was man abholt. Der dortige kriegt den Preis, den meinetwegen Kakao oder Öl oder sonst irgendwas am Weltmarkt halt kostet. Der kriegt den Preis bezahlt. Und keiner, auch der Ami, holt nicht Waren ab gegen den Willen derer, die sie dort gar nicht verkaufen wollen. Also wenn man was erklären will, dann muss man erklären, wie im ordentlichen Kaufen und Bezahlen ein Gegensatz steckt. Und man darf nicht, um sich den heutigen imperialistischen Gegensatz zwischen Staaten zu erklären, zu Bildern aus der Vergangenheit greifen, zu Verhältnissen, die es schon mal gegeben hat, aber nicht mehr gibt. Das stimmt schon, dass die Spanier den Mayas das Gold geraubt haben. Dass auch der Kolonialismus ja so eine Form von Raub gewesen ist. Im Sinn von, das Mutterland überwindet die dortigen Mächte, und wenn es bloß irgendein Wüstenkönig gewesen ist, und macht sich zum Eigentümer der dortigen Bodenschätze. Ja, das gibt es schon für die Zeit des Kolonialismus. Aber heute stimmt es gar nicht. Umgekehrt, wer also dann, das ist jetzt ein interessanter Punkt, wer dann heutigen Regierungen Raub vorwirft, wirft ihnen eigentlich vor, dass der Gegensatz, den sie gegen andere Souveräne praktizieren, einer ist, der zu dem Weltmarkt, den die Leute kennen, eigentlich gar nicht passt. Oder anders. Sie werfen den Mächten eigentlich Abweichungen von den guten Prinzipien vor, die eigentlich schon gelten. Also man muss beim Erklären strenger sein und sagen, nein, der Gegensatz kommt schon durchs Kaufen und Verkaufen und nicht dadurch, dass der Kauf unterbleibt und an seine Stelle der Raub tritt. Noch ähnlich, aber fast schon auch abgehandelt mit dem, was ich bisher gesagt habe, ist die Vorstellung, ja, heutige Kriege würden zur neokolonialen Unterdrückung der dritten Welt geführt werden. Auch da hat man immer dieselbe Leier, dieselbe Masche. Man erklärt sich die gewaltsamen Gegensätze und auch den Beherrschungswillen, den es gibt heute in einem Krieg. Da liegt immer ein Beherrschungswille vor. Man erklärt sich den mit Bildern aus der Vergangenheit. Muss ernst machen. Kein Staat, auch die Amis, wollen nicht zurück zum Kolonialismus. Wenn die Regime-Change irgendwo machen, dann wollen sie einen neuen, souveränen Staat etablieren, der als souveräner Staat in ihre Ordnung passt, aber nicht sich eine Kolonie verschaffen. Also, in den Prinzipien verkehrssouveräner Staat, Handel und Wandel mit Kaufen und Bezahlen. In den Prinzipien muss der Gegensatz stecken. nicht in der vermeintlichen Abweichung davon. Oder anders ausgedrückt, wer den Gegensatz in der Abweichung davon dingfest machen will, der glaubt halt selber nicht, dass beim Kaufen und Verkaufen was Böses unterwegs sein kann. Der hält deshalb für eine ziemlich feine und letztlich faire Verkehrsform. Der findet nichts Schlechtes dran. Ganz schneller Abstecher noch zu einer falschen Verbindung. Das ist die politische Wissenschaft an der Universität, die macht einfach die offene Trennung. Die sagt einerseits, es gibt ökonomische Interessen, die Staaten aneinander haben, aber das sind doch Interessen, die vom wechselseitigen Nutzen geleitet sind. Die vertragen sich, die könnten sich doch prima vertragen. Also die, da ergänzen sich doch die Interessen. Da gibt es doch ein Geben und Nehmen, da steckt doch nichts Böses drin. Und auf der anderen Seite sagt die Politikwissenschaft, ja, es gibt ein Machtstreben von Staaten. Das hat aber, das verankern sie dann in der Menschennatur und in sonst irgendwas Unerklärlichem. Das hat aber wieder mit Kapitalismus und mit dem Weltmarkt überhaupt nichts zu tun. Den Zusammenhang erklärt man so auch nicht, dass man hier ökonomische Interessen, die im Prinzip konsensfähig sind, und da ein Machtstreben, das im Prinzip nicht mehr erklärungsfähig ist, postuliert. Also, jetzt geht es in den ersten Teil rein, nämlich, worin besteht denn das Interesse, das moderne Staaten aneinander haben, oder anders, worin besteht die Benutzung, die ein Staat vom anderen im und durch den friedlichen wirtschaftlichen Verkehr macht? Worin besteht die? Fangen wir nochmal so an. Durchaus ein Ausflug in die Geschichte einen Augenblick lang. Warum sind denn die Staaten eigentlich nicht selbstgenügsam? Warum bleiben sie nicht bei sich daheim? Ja, das ist nichts Modernes. Nicht erst in der kapitalistischen Ära gehen Staaten über ihre Grenzen hinaus und haben beim Nachbarn was verloren. Das ist schon bei den Fürsten so gewesen und bei Alexander dem Großen, der hat einen Indienzug gemacht und immer haben sie anderswo was verloren gehabt, diese Forscher. Warum? Antwort erstmal, weil sie Herrschaft sind. Ja, ich rede nicht von den modernen Verhältnissen, sondern von ganz überhaupt. Das ist Herrschaft. Herrschaft ist was Eigentümliches. Das ist Gewalt über Leute. Gewalt über Leute, die vor allen Dingen einen Zweck hat. Nämlich sich selber und ihren Bedarf durch die Menschen und die Leistungen, die sie hervorbringen, die Menschen, die man unter der eigenen Gewalt hat, den Bedarf der eigenen Herrschaft und ihren Bestand auszustatten. Herrschaft bräuchte es nicht, wenn der Herrscher nichts anderes wollte, als was die Leute wollen. Bräuchte man sie nicht beherrschen. Wenn der nicht von denen was wollte, was sie von sich aus nicht wollen, könnte er abdanken. Er bedient sich des Reichtums, der unter seiner Hoheit zustande kommt, und zwar für sich und seine Macht. Er bedient sich dieses Reichtums und damit lastet er auf ihm. Er schmälert ihn, er schmarotzt an der Lebensgrundlage, auf der er beruht. Deswegen ist jedem Staat seine Lebensgrundlage im Prinzip immer zu klein. Er schmälert sie durch seine eigene Existenz und strebt, wie gesagt schon Alexander der Große, strebt danach, sie zu erweitern, damit die Mittel seiner Macht steigen. Das ist ein schöner Zirkel. Die Erweiterung der Mittel, seine Macht ist es Mittel, sie zu erweitern und damit die Mittel der Macht zu steigern, und mit größeren Mitteln der Macht ist man wieder in der Lage, weitere Ansprüche zu stellen und die Grundlage der Macht erneut zu erweitern. Der Zirkel, das führt zu keinem höheren Zweck mehr als eben zu dem. Und das ist ein Prinzip, das ist wirklich uralt. Nach der Seite hin ist die bürgerliche Macht, der Staat, der unsere Verhältnisse bestimmt, nicht grundsätzlich anders als andere. Sein Mittel ist aber anders. Nicht diese Maßlosigkeit, ergiebigere Grundlage der eigenen Macht haben wollen, damit die eigene Macht fester im Sattel sitzt. Nicht diese immanente Maßlosigkeit ist neu. Neu ist aber das ökonomische Mittel. Und da ist schon nach innen eine bedeutende Neuerung, nämlich Kapitalismus ist für Staaten, für eine politische Macht, eine viel attraktivere materielle Existenzgrundlage, als es die vorkapitalistischen Gesellschaften alle gewesen sind.